Ich möchte heute nochmal auf ein Thema zurückkommen, was erstaunlicherweise auch zu der jetzigen Situation ganz gut passt. Und zwar hatten wir ja bei den Geistesgaben noch die Kraftgaben, also die Gaben der Heilung, die Gaben der Wunderwirkung und die Gabe des Glaubens noch nicht behandelt. Und ich möchte es erstmal vorlesen und dann kommen wir auf dieses Thema zu sprechen. Ich lese mal vor aus 1. Korinther 12, Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und dann ab Vers 7. Jedem aber wird die Manifestation des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und wir haben uns das angeschaut, man kann diese Geistesgaben unterteilen in drei Offenbarungsgaben. Das hatten wir schon, das Wort der Weisheit. Das Wort der Erkenntnis, die Gabe der Geistunterscheidung in drei Sprachengaben, nämlich in Weissagung, in Zungenreden und in Auslegung der Zungen und in drei Kraftgaben. Das wäre jetzt eben die Gaben der Heilungen, das wäre die Gabe des Glaubens und es wäre die Gabe der Wunderwirkung. Und manchmal hört man das so, wenn Leute dann sprechen über diese Geistesgaben, Heilungen zum Beispiel oder Wunderwirkungen, man nimmt dann so als Beispiel einfach jede Heilung und jedes Wunder, das Jesus gewirkt hat, als ein Beispiel für diese Geistesgabe. Und das ist erstmal eigentlich ein Fehler, weil Jesus hat auf sehr unterschiedliche Art und Weise geheilt. Er hat auf sehr unterschiedliche Art und Weise Heilung oder auch Wunder gewirkt. Es gibt unterschiedliche Arten, wie Jesus heilte. Und wenn wir das nicht verstehen, dann vermischen wir das alles und dann wird es für uns schwieriger, sowohl das zu empfangen, als auch in diesem Bereich zu dienen. Und ich möchte einfach bei Jesus das mal euch kurz zeigen, so drei verschiedene Arten, wie Jesus geheilt hat, so als Einstieg in das Thema. Wir müssen hier ein bisschen ausholen, weil wenn wir das verstehen, dann kommen wir auch sehr viel leichter in das hinein, dass wir mit dem Heiligen Geist da fließen können. Und dass wir auch wissen, wie können wir Leuten helfen oder wie können wir für uns selber praktisch Heilung oder andere Hilfe von Gott empfangen, wenn gerade der Heilige Geist jetzt keine Geistesgabe austeilt. Weil steht ja, der Heilige Geist wirkt diese Gabe und teilt jedem so zu, wie er will. Das ist nicht in unserer Verfügbarkeit. Aber Heilung als solches hat Jesus am Kreuz für uns bewirkt. Ja, es steht, er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Und wir haben diese Auslegung in Matthäus 8 vom Heiligen Geist selber, dass als Jesus alle Kranken geheilt hat, alle körperlichen Kranken, diese Verheißung aus Jesaja erfüllt wurde. Also wir dürfen wissen, so wie Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat, so hat er am Kreuz auch unsere Krankheiten getragen. Und so wie jeder, der im Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er für seine Sünden gestorben ist, zu ihm kommen kann und Vergebung und Erlösung empfängt, so kann auch jeder im Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er seine Krankheiten getragen hat, dass er durch seine Striemen uns Heilung erworben hat im Glauben kommen, dass er geheilt wird. Also es gibt verschiedene Arten, auch wie Jesus den Leuten gedient hat. Und ich will euch diese drei Arten vorstellen. Das dritte ist dann praktisch diese Geistesgabe. Aber das erste, was wir sehr häufig sehen, das ist, Menschen kamen zu Jesus und haben durch ihren Glauben von ihm Heilung empfangen, wo Jesus gar nicht so viel mitgewirkt hat. Wir sehen das zum Beispiel beim Diener des Hauptmanns. Ja, in Matthäus 8, Vers 13, und ich lese mal ein bisschen davor auch, oder ich erzähle es euch. Also, da war ein Hauptmann, der kam zu Jesus, weil sein Diener, der ihm sehr viel wert war, krank war und hat ihn gebeten für seinen Diener. Und dann heißt es in Vers 7, und Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt oder unter Autorität eigentlich und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich einen so großen Glauben gefunden. Und dann Vers 13, und er sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Also wir sehen hier, der Hauptmann kommt zu Jesus, um ihn für seinen kranken Diener zu bitten. Aber er möchte gar nicht, dass Jesus kommt, ihm die Hände auflegt, sondern er sagt, ich habe etwas erkannt. Ja, ich weiß, was Autorität bedeutet. Ich habe Autorität verliehen bekommen und darum, wenn ich Befehle gebe im Bereich meiner Autorität, dann müssen die Leute gehorchen. Und seine Erkenntnis war, Jesus hat Autorität bekommen vom Himmel über Krankheit und wenn er befiehlt, dann muss die Krankheit weichen. Und das war sein Glaube und Jesus hat gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also nicht, Jesus hat praktisch letztendlich nur diesen Glauben Raum gegeben, den der Hauptmann hatte. Und wir sehen das mehrmals in den Erzählungen, wie praktisch Menschen Heilung empfangen haben, indem sie im Glauben auf das Wort Jesu hin gehandelt haben. Wo Jesus nicht kam, irgendwie Hände aufgelegt hat oder irgendwie die Leute berührt hat oder wie an anderer Stelle mal auf den Boden gespuckt und einen Brei gemacht hat, wo sie sich die Augen abwaschen mussten, sondern sozusagen sie empfangen haben, wie sie geglaubt haben. Wir sehen dasselbe in Johannes 4. Das ist wieder, wo Jesus dort war. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und er ging hin. Und während er hinging, kamen dann die Knechte entgegen und sagten, dein Sohn lebt. Und dann hat er nachgefragt, ab wann es seinem Kind besser ging. Und es war genau in dem Moment, wo Jesus zu ihm gesagt hat, geh hin, dein Sohn lebt. Also wieder sehen wir, Jesus hat nicht irgendeine Heilungshandlung vollbracht, sondern er hat letztendlich praktisch derjenige hat geglaubt dem, was Jesus gesagt hat und hat auf diese Art und Weise Heilung empfangen. Und immer wieder sehen wir diese Art im Dienst Jesu, wo Leute durch ihren Glauben allein Heilung empfangen haben. Sie kamen zu Jesus im Glauben und haben Heilung empfangen. Und es ist interessant, wenn man sich das anschaut, bei manchen Geschichten, das sind ja keine Geschichten, also bei manchen Erlebnissen, die Jesus hatte, sieht man so richtig, wie er manchmal sozusagen diesen Glauben erst so herausgekitzelt hat. Zum Beispiel bei der Frau mit der syrophönizischen Frau mit ihrer Tochter, die besessen war, die kam auch zu Jesus, das steht in Matthäus 15, und hat ihn gebeten, Herr, erbarm dich über mich und über meine Tochter und hat hinter ihm hergeschrien. Und Jesus hat sie erstmal ignoriert, ist einfach weitergegangen. Dann haben die Jünger Jesus gebeten, dass er sie entlässt, weil sie hinter ihnen herschreit, ihnen lästig wurde. Und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, Vers 24, Matthäus 15, Vers 24, er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Also die Frau kommt selber zu Jesus und was macht er dann? Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Also erstmal eine Ablehnung, die aber ihr einen Weg eröffnet. Und sie begreift das auch. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Also Jesus hat sozusagen diese Frau erstmal widerstanden, bis sie, aber hat ihr gleichzeitig geholfen, bis sie eine Äußerung ihres Glaubens, dass ihr auch diese Heilung als Heidin zusteht, diese heilende Kraft, weil Gottes Güte sozusagen so groß war, dass sie nicht nur für das Volk Israel ausreichte, sondern über das Volk Israel hinausging. Und in der Parallelstelle in Markus 7 steht sogar, er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Also Jesus hat beides gesagt. Sag mal, deine Evangelist hat mehr diese Aussage und hat mehr die festgehalten. Aber letztendlich hat er gesagt praktisch: Frau, dein Glaube ist groß und dieses deines Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Ja, dass ihr Glaube hat sich geäußert in ihrem Wort, das sie gesprochen hat, dass sie gesagt hat: Ja, Herr, aber die Hunde essen auch von den Krummeln. Auch für mich ist diese Heilung, die dem Gottesvolk gehört, da. Also wir sehen hier, und es gibt noch viele weitere Berichte von Jesus, wie Leute zu ihm kamen im Glauben und im Glauben empfangen haben, ohne dass es heißt, dass da groß die Heilungskraft Gottes da war oder dass Jesus die Leute berührt hat. Die zweite Art, wie Jesus geheilt hat, das ist uns meistens sehr viel präsenter, wenn wir so denken, wie hat Jesus Leute geheilt. Das war einfach durch die Kraft Gottes oder durch die Heilungssalbung. Wir können es sehen in Lukas 6, Vers 17 bis 19, da steht: Und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz, und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von, ja, zählt das auf, war da, die kamen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und auch die von unreinen Geistern geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Also hier ging Kraft von Jesus aus und heilte alle. Das ist, was wir oft als die Salbung, ja, Gottes betrachten. Bezeichnen. Ja. Gottes Salbung ist da, Gottes Kraft ist da und die Leute empfangen das und merken das und spüren das, und diese Salbung und diese Kraft Gottes wirkt und die Menschen werden geheilt. Jetzt bei Jesus in dem Fall. Und die Frage ist jetzt, die Frage stellen wir uns vielleicht am Anfang manchmal gar nicht, aber die Frage ist: Wie konnten das jetzt die Einzelnen empfangen? Hat es einfach jeder bekommen, der Jesus berührt hat? Oder hat es da noch irgendetwas gebraucht, irgendeine Voraussetzung? Ja, und für uns heutzutage ist dann die Frage: Wenn ich jetzt krank bin, brauche ich einfach nur einen Prediger zu finden, der gesalbt genug ist, der genug gefüllt ist mit der Kraft Gottes und alles ist erlöst? Oder braucht es da noch mehr? Und wir schauen uns das einfach an, weil wir daraus auch etwas lernen können. Nicht nur für diesen Bereich, sondern auch für andere Bereiche. Und das erste ist in Markus 5. Das ist die blutflüssige Frau. Das war eine Frau, die schon 18 Jahre, soweit ich mich ins 12 Jahre, 12 Jahre hatte sie einen Blutfluss. War bei ganz vielen Ärzten und keiner konnte ihr helfen. Es ist eher noch schlimmer geworden. Und dann in Vers 27 steht es: Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hat. Also stellt euch die Situation vor, da Jesus war in einer Volksmenge, sie alle haben ihn versucht anzurühren, ja, so wie manchmal heute auch noch, wenn so ein berühmter Star ist, wo alle Leute auf ihn einstürmen und versuchen, irgendwie nahe zu kommen, ihn zu berühren, ihn irgendwie nahe zu sein, und wie sie ihn gedrängt haben, wie sie ihn bedrängt haben. Und diese Frau schleicht sich heran und schafft es irgendwie, Jesu Gewand zu berühren, und in dem Moment fließt diese Kraft aus ihm heraus und heilt diese Frau. Und Jesus merkte sogar, dass die Kraft herausfließt aus ihm. Aber die interessante Frage hier ist, wie viele Menschen haben in dem Moment Jesus berührt? Eine ganze Menge. Wie viele Menschen wurden in dem Moment geheilt? Bei wie vielen Menschen hat Jesus gemerkt, dass Kraft aus ihm ausfloss? Nur bei einer. Also obwohl Jesus gesalbt war, die Kraft da war, die Kraft floss bei dieser einen Frau, nur bei dieser einen Frau. Wieso bei dieser einen und nicht bei allen? Und ja, Jesus war ja Gott, war das jetzt die souveräne Entscheidung von Jesus, dass er gesagt hat, diese eine Frau heiligt, die andere nicht, die kriegt die Kraft, die nicht. Offensichtlich nicht, weil Jesus hat ja selber nicht gewusst, dass die Frau ihn berührt und wer die war, die ihn berührt hat. Es war nicht seine Entscheidung. Sonst hätte er nicht fragen müssen, wer es war. Und dann geht es eben weiter. Die Frau fürchtete sich, zitterte, dass sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder, sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also, ihr Glaube sozusagen war das, was die Kraft, die da war von Jesus, in Empfang genommen hat, aus ihm gezogen hat. Sozusagen, wenn die Salbung, die Kraft Gottes zusammentrifft mit unserem Glauben, dann geschieht es, dass da ein Kontakt entsteht und dass diese Kraft in uns fließt und diese Kraft wirksam wird. Und wir können es in der Geschichte schon sehen, wenn wir wissen, wie Glaube entsteht, nämlich indem wir über das Wort und die Verheißungen Gottes nachsinnen, dann sehen wir, dass diese Frau, ja, sie hat von Jesus gehört und da hat sie sich immer wieder selbst gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und das Griechische drückt hier auch aus, dass sie das nicht nur einmal gesagt hat, sondern immer wieder, dass das etwas war, was sie kontinuierlich gemacht hat. Gehen wir zu Lukas 5, Vers 17. Das ist diese Geschichte, wo die vier Männer den Gelähmten bringen und ihn herablassen vor Jesus, als er im Haus war und eine große Volksmenge um ihn herum war. Ja, so viele Leute und so gestopft voll das Haus, dass die vier mit dem Gelähmten nicht hineinkamen. Deswegen mussten sie dann das Dach abdecken und ihn herablassen. Aber das Interessante ist, was am Anfang steht in Lukas 5, Vers 17, und es geschah an einem Tag, dass er lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen. Die Kraft Gottes war da bei Jesus, um sie, diese Leute, die da um ihn herum waren, zu heilen. Ja, in manchen Übersetzungen wird es anders dargedrückt, weil es da im Griechischen eine Variante gibt. 0,9% aller Handschriften haben da statt um sie zu heilen, haben sie um sich zu heilen, was ein völliger Blödsinn ist. Und die meisten Übersetzer, die dieser Variante folgen, sagen dann, die Kraft Gottes war bei ihm, um zu heilen. Aber praktisch 99% aller Handschriften haben es ganz klar, um sie zu heilen. Und es ist auch das, was Sinn gibt, das Einzige, was wirklich Sinn gibt. Und bloß als Hintergrund, wenn es in eurer Bibel etwas anders steht, ja, wenn ihr zurückgeht zur alten Lutherbibel oder zur unrevidierten Elberfelder, überall stand, um sie zu heilen. Also die Kraft Gottes war da, um sie zu heilen. Diese ganzen Leute, die um Jesus waren. Wie viele wurden geheilt? Wenn wir weiterlesen, sehen wir, es wurde dieser Gelähmte geheilt. Und die anderen haben sich sogar aufgeregt darüber, dass Jesus ihm zuerst die Sünden vergeben hat und ihn dann geheilt hat. Und was war das Besondere bei diesem Gelähmten? In Vers 20 steht es, und als er, das ist Jesus, ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und danach hat er ihnen auch noch Heilung zugesprochen. Er sah ihren Glauben, den Glauben der Freunde und den Glauben des Gelähmten. Der eine, der Glauben hatte, der wurde geheilt, obwohl die Kraft Gottes eigentlich da war, um all die anderen zu heilen. Und dann schauen wir uns noch eine weitere Begebenheit an. Jesus in Nazareth. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar müssen wir da zu Lukas gehen, um den ganzen Zusammenhang zu begreifen. Die Erzählung steht in mehreren Evangelien, aber in Lukas beschreibt er, dass Jesus kehrt in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Also die Kraft des Geistes war auf ihm. Und dann heißt es, und er lehrte in ihren Synagogen und er kam nach Nazareth. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und was liest er vor aus Jesaja? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit aufzurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit hineinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Also was Lukas hier betont, Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus steht auf in ihrer Synagoge und sagt, das, was Jesaja verheißen hat, dass die Salbung Gottes da ist, die Kraft Gottes, das hat sich bei mir erfüllt. Ich bin der Gesalbte des Herrn. Ja? Das ist seine Botschaft, die er sagt. Die Salbung Gottes ist da. Und wenn wir, jetzt müssen wir die anderen Evangelien nachschauen, in Markus 6, Vers 2 und 3 wird das auch wieder beschrieben. Ja? Er fing an, in der Synagoge zu lehren. Und was ist die Reaktion? Viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das und was für eine Weisheit, die ihm gegeben ist. Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Also sie erkannten, als er sie gelehrt hat, da ist jemand, der hat Vollmacht, der hat Kraft. Wir wissen, Wunderwerke hat er vollbracht, aber dann passiert etwas. Sie schauen nur auf diese menschliche Seite. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, des Zimmermanns? Ist dieser nicht der Zimmermann? Jesus war ja selber auch Zimmermann und der Sohn eines Zimmermannes, so kennen wir nicht seine Geschwister. Und sie fingen an, sich an ihm zu ärgern. Und dann steht in Vers 5, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen die Schwachen die Hände auflegte und sie heilte, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Also der Unglaube hat es verhindert, obwohl Jesus da war in der Kraft Gottes, obwohl er gesagt hat, ich bin heute gesalbt, ich bin hier, dass sie das empfangen konnten. Und diese Beispiele sind wichtig, um diesen Zusammenhang zu erkennen, weil normalerweise sollte es so sein, wie wir am Anfang gelesen haben, Lukas 6, Vers 19, die ganze Volksmenge sucht ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ja, wenn die Kraft Gottes da ist, dann wird sie auch wirksam für alle, die kommen. Und wir sehen hier auch, wie kamen sie. Sie kamen, ihn zu hören und um geheilt zu werden. Sie kamen, ihn zu hören. Sie hörten auf die Botschaft, Glaube entstand. Und dann konnten sie ihn anrühren und die Salbung floss und sie wurden geheilt. Also wir sehen hier diesen Unterschied. Jesus hat manchmal, kamen Leute im Glauben zu ihm, sozusagen, wo sie nur ein Wort von ihm brauchten und ihre Heilung empfingen. Dann kamen andere und da musste ein Kontakt, eine Berührung sein und die Kraft Gottes floss. Aber sie mussten dennoch ein gewisses Maß an Glauben aufbringen, dass Jesus sie heilen will. Und dann, das Dritte, was ich euch zeigen will, ist eben diese Heilung durch Geistesgaben. Und was ist jetzt das Besondere? Woran erkennen wir, dass das etwas ist, wo der Heilige Geist das gewirkt hat? Das ist eben das, was ich am Anfang erwähnt habe in 1. Korinther 12, Vers 11. Dies aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Heilung durch Geistesgaben ist eben spontan und es ist vereinzelt. Und manchmal auch ohne, dass vorher erst eine Predigt war und man jemanden wirken, dass eine Predigt war und dass jemand sich damit beschäftigt hat, bis Glaube entstand. Und das beste Beispiel bei Jesus ist die Heilung des Kranken am Teich von Bethesda. Da war Jesus in Jerusalem zu einem Fest und dann kommt er zu diesem Teich von Bethesda, wo viele Kranke und Gelähmte liegen und die haben auf eine Bewegung des Wassers gewartet. Und dann gibt Johannes auch eine Erklärung. Sie warteten auf eine Bewegung des Wassers durch einen Engel und wer danach als erster hineinstieg, der wurde geheilt. Und es war kein Engel des Herrn. Manche Übersetzungen haben das Engel des Herrn, aber in Wirklichkeit steht nur ein Engel. Und wenn man sich die Beschreibung auch anschaut mit 5 Säulen heilen, das war wahrscheinlich ein Tempel des heidnischen Gottes Asklepios. Das war vermutlich keine, also es passt auch nicht zu Gottes Art zu heilen. Ja, es war keine Einrichtung des Gottes von Israel, sondern des heidnischen Gottes. Die heidnischen Götter haben sich bis nach Jerusalem ausgebreitet. Ja, man hat, das ist vielleicht als Hintergrund, man hat das Ossarium, also den Knochenkasten des Hohenpriesters Kaiaphas, glaube ich sogar, war das, der Jesus mit verurteilt gefunden. Also die Juden haben ja ihre Toten so bestattet, dass ziemlich schnell praktisch, auch in dem dortigen Klima, dass das Fleisch ziemlich schnell verfallen ist, und dann haben sie die Knochen in einen Kasten gelegt, und diese Knochenkästen haben wir dann nochmal extra bestattet und aufbewahrt, einfach in der Hoffnung auf die Auferstehung, so wie es in Hesekiel steht, dass ja Gott die Totengebeine dann wieder zusammenfügt und mit Fleisch und Zähne und Nerven gibt und die Leute wieder zum Glauben finden. Aber man hat in diesem Knochenkasten bei diesem hohen Priester eine Münze in seinem Mund gefunden. Das haben damals die Griechen gemacht, die haben immer ihren Toten eine Münze in den Mund gelegt, weil sie dachten, er braucht das, um die Überfahrt im Totenreich über diesen Fluss zu bezahlen. Also man sieht, wie sich auch in Jerusalem selbst bei den Priestern das alles vermischt hat. Deswegen ist es durchaus vorstellbar, dass es auch einen heidnischen Tempel dieses Heilungsgottes gab. Und da liegt jetzt ein Mann, und dann, Jesus stellt sich dem gar nicht vor, sondern er sieht ihn da liegen, er wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, und ganz spontan fängt er an und sagt, willst du gesund werden? Und dann entspinnt sich ein kurzes Gespräch, und dann sagt Jesus zu ihm, nimm dein Bett, steh auf und geh. Und der Mann, er musste natürlich darauf reagieren, was Jesus gesagt hat, aber er stand auf und ging los. Und wir sehen auch daran, dass Jesus nicht groß gepredigt hat, dass er keinen großen Aufstand gemacht hat, dass auch nur einer geheilt wurde. Ja, normalerweise würde man denken, so, wenn in so einer Gegend, wo viele Kranke sind, einer geheilt wird, dann stürzen sich alle auf den, der ihn geheilt hat. Aber die meisten haben es gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich waren sie so damit auch fixiert, auf das Wasser zu schauen, um ja keine Bewegung zu verpassen. Und der wusste nicht, wer Jesus war. Jesus hat ihm nicht groß irgendwas erzählt, er hat nur gesagt, steh auf und geh. Und später findet ihn Jesus im Tempel, steht in Vers 14, und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Also all das deutet darauf hin, das war kein besonders gläubiger Jude, sondern wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch, der irgendwie auf jede Hoffnung aus war, und Jesus begegnet ihn und heilt ihn ganz spontan, und danach muss er ihn dann sozusagen noch auf den richtigen Weg weisen. Ja, das ist wie eine Heilung, die vor der Bekehrung stand im Vergleich zu unseren Sachen. Also das ist so eine Art wie Geistesgaben der Heilungen oft funktionieren. Geistesgaben sind gegeben auch in erster Linie wirklich, um anderen Menschen zu dienen und auch um den Ungläubigen zu dienen. Und okay, ich sehe schon, ich komme nicht durch mit dem, was ich hatte. Dann lass mich kurz ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben für diese drei Arten geben, um mich das ein bisschen zu verdeutlichen. Heilung durch Glauben, wir haben es im Hauskreis erlebt. Ja, wir wissen, wie Glaube entsteht. Glaube entsteht, indem ich das Wort höre, indem ich darüber nachsinne, indem ich es in meinem Herzen bewege, indem ich es mir selber zuspreche und mich damit beschäftige, und vor allem auch, indem ich Erkenntnis gewinne, dass es wirklich für mich da ist, dass Gott es bereits bereitgelegt hat. Ja, der Glaube zwingt Gott zu nichts, der Glaube kann nichts empfangen, was Gott nicht schon bereits vorher bereitgelegt hat. Der Glaube nimmt immer diese Gnade, die Gott bereits bereitgelegt hat. Und im Hauskreis, als wir den angefangen haben, ziemlich in einem der ersten Hauskreise, war dann die Bitte für jemanden, um Heilung zu beten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich, da hat mich auch der Heilige Geist dazu geleitet, aber dann hatte ich wirklich das auf dem Herzen, und wir waren 6 Leute oder so, und ich habe einfach die Verheißungen, dass Heilung Teil unserer Erlösung ist, die Jesus für uns erworben hat, und dass es schon immer zur Erlösungshandlung Gottes dazugehörte. Ich habe jedem einen Bibelvers gegeben. Jeder sollte den aufschlagen in seiner Bibel, jeder einen anderen von 2. Mose, ich bin der Herr, dein Arzt, über der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden, über Psalm 103, Ja, preise den Herr meine Seele, denn da vergibt alle deine Sünden, denn da heilt alle deine Krankheiten. Über Jesaja 53, er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unsere Sünden, zerschlagen infolge unserer Vergehungen. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Matthäus 8, Vers 16 und 17, Jesus heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen hat er hinweggenommen. Bis zur Apostelgeschichte 10, Vers 38, wo Jesus sagt, wo Petrus über Jesus sagt und sagt, ja, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, wie dieser umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und es war erstaunlich, wir haben das gelesen, Vers um Vers um Vers um Vers reihum und den Leuten sind die Augen aufgegangen. Ich habe sowas, da kam eine Offenbarung, die Leute, sie haben gesagt, was, das kann doch nicht sein. Ja, da waren Leute dabei, denen war das völlig, völlig fremd, die hatten sogar Skepsis über das Thema. Aber ein Vers nach dem anderen hat ihnen das offenbart, dass Gott sich als der Erlöser und Heiler schon von Anfang an offenbart hat. Und das hat tatsächlich Glauben freigesetzt. Und dann haben wir gebetet für denjenigen in Fürbitte mehr und auch mit Handauflegung. Und wir haben Heilungen erlebt. Und das hat sich über Monate hinweg immer wieder zugezogen. Ja, ich wurde kühn. Ja. Da hat einer gesagt, er muss jetzt zum Zahnarzt, um den Zahn gezogen zu bekommen. Und dann hatte ich so, dass ich soll ihn doch, und er hat eigentlich nur gebetet, dass das gut geht. Also wollte er dafür gebeten. Und da hatte ich plötzlich dieses innere Brennen und habe gesagt, lass uns doch beten, oder ob er möchte, dass wir beten dafür, dass der Zahn gesund ist und Gott ihn nicht ziehen muss. Ja, genau. Und ich habe früher schon öfters mal bei mir für meine Zähne gebetet und habe da nicht sowas erlebt, aber plötzlich kam diese Kühnheit und tatsächlich, der ist dann zum Zahnarzt gegangen, hat gefragt, ob das noch notwendig ist, dann musst du nicht einmal mehr bohren. Also der Zahn ist bis heute noch drin, soweit ich weiß. Und deswegen habe ich das dann auch immer wieder gemacht, dass wir immer wieder auch diese Verse gelesen haben, um uns immer wieder drauf zu stützen. Aber man muss dann auch bewusst festhalten. Das war auch etwas, was ich gemerkt habe. So nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren, so irgendwie ging diese frische Erkenntnis so ein bisschen verloren. Dann war das sozusagen etwas, was man schon öfters gehört hatte. Und dann konnten wieder andere Stimmen, naja, bei dem oder dem hat es vielleicht nicht geklappt, also nicht im Hauskreis, sondern von außerhalb, was man so gehört hat. Und dann hat sich das wieder abgeschwächt. Also wir müssen auch diesen Glauben immer wieder frisch halten, deswegen wir uns immer wieder mit diesen Verheißungen beschäftigen. Anders war es mit der Heilungssalbe. Manchmal kann man so spüren, wie die Kraft aus einem fließt. Das war auch in dem Hauskreis, wo zwei Leute an dem Tag Rückenschmerzen hatten, die bis in die Beine runtergezogen haben. Und eigentlich dachte ich, ich mache das so wie üblich. Wir machen erst Lobpreis und dann beten wir dafür und lesen vorher das Wort. Und dann hatte ich aber plötzlich so ein Erbarmen, weil ich dachte, die sollen ja nicht mit Schmerzen erst den Lobpreis mitmachen und dann beten wir. Und merkte so, wie Gott mich herausgefordert hat. Und da habe ich denen die Hände aufgelegt und habe richtig so gemerkt, wie die Kraft durchfloss. Und die haben das gemerkt. Und da war eine von den beiden, war eine, die eigentlich nicht große Probleme hatte, wirklich an Heilung zu glauben. Also, dass Gott sie heilen würde. Nicht, dass Gott heilen kann, aber dass sie heilen würde und dass sie es empfangen würde. Und die hat es so gemerkt, wie da etwas in sie hineinfloss und die Schmerzen waren schlagartig weg. Und bei dem anderen war es deutlich besser. Er hatte noch ganz geringe Schmerzen und das Coole war, er hat gesagt immer, was Gott macht keine halben Sachen und hat dann das nächste Mal nochmal für sich beten lassen und dann war es ganz weg und hat dann auch gleich Zeugnis abgegeben seiner Physiotherapeutin, dass das Beste ist, was man gegen Schmerzen machen kann. Also das ist die Art wirklich mit Handauflegung, wo man dann auch so merkt, wie die Kraft Gottes fließt. Und vielleicht ein Beispiel noch für Geistesgaben. Das ist schon länger her, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Da war ich als Zivi noch und war bei einem Patienten und musste dort immer Wohnung putzen oder einkaufen für die Leute. Und der Mann war krank, der hatte einen neurodermitischen Ausschlag am ganzen Körper und sein Darm war durch Medikamente ziemlich zerstört und er war allgemein sehr schwach und sehr empfindlich, also nicht seelisch empfindlich, sondern körperlich empfindlich, also sehr, sehr geschwächt. Und da hat die Frau mich gebeten, dass ich für sie den Hausarzt anrufe. Und in dem Moment merke ich, so wie mich der Heilige Geist herausfordert, und da habe ich gesagt, ich rufe gerne den Hausarzt an, aber ich glaube auch, dass Jesus die Kranken heilt und wenn sie möchte, bete ich gern für ihren Mann und lege ihm die Hände auf. Und erstaunlicherweise, die Frau war sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, ja, bitte beten Sie für meinen Mann, machen Sie das. Und dann bete ich für den, lege ihm die Hände auf, nur ein kurzes Gebet. Ich habe gar nicht viel gespürt. Am nächsten Tag kommt meine Arbeitskollegin, da war ich nicht dort, sondern eine andere aus unserem Team, und erzählt dann in der Runde, dass die Frau gesagt hat, ich muss unbedingt wiederkommen, weil alle Ärzte helfen nichts, aber wenn der Stefan betet, das hilft, weil über Nacht ist dieser Ausschlag verschwunden, der am ganzen Körper war, bis auf zwei Stellen am Unterschenkel. Und jedes Mal, wenn ich dahin sollte, sollte ich dann wieder für den Mann beten. Und ich habe dann immer am Ende kurz für ihn gebetet. Ich wollte dann auch, dass er sich bekehrte. Und habe dann auch viel Fürbitte gemacht. Das war ein richtiger Kampf. Und später habe ich dann auch herausgefunden, warum. Weil sie war in einer Sekte drin, aber war sehr eine okkulte Belastung auch, die die Frau schon seit ihrer Kindheit hatte. Aber beide haben sich dann bekehrt und er wurde auch richtig gesund und geheilt und hat auch Frieden erlebt, auch innerlichen Frieden. Und das Ende vom Lied war, dass unsere Pflege dann unnötig war und sie wieder in Urlaub gefahren sind. Das war das Letzte, was ich von ihnen gehört habe. Also, das ist eben dieser Unterschied. Da war wirklich das so, dass der Heilige Geist mich herausgefordert hat, das zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal auch, um zu wissen, wie kann ich den Geistesgaben dienen und was ist der Unterschied, auch mit der Gabe des Glaubens und mit der Gabe der Wunderwirkung, verstehe, wie entsteht eigentlich Glauben und wie kann ich im Glauben Gott um Dinge bitten. Weil der Unterschied ist, und damit möchte ich jetzt auch aufhören, diesen einen Vers lese ich noch vor, der Unterschied ist, im Glauben kannst du immer Gott um die Dinge bitten, die er dir verheißen hat und sie empfangen. Bei den Geistesgaben, wenn du da in Geistesgaben dienst, das ist auf Initiative des Heiligen Geistes. Und da kannst du auch nichts machen, um sozusagen den Heiligen Geist zu zwingen, jetzt da das zu machen oder da das. Das gibt der Heilige Geist, wie er will. Aber im Glauben kannst du immer zu Gott kommen. Du musst nicht warten, sozusagen, bis die richtige Zeit ist, sondern wenn Gott es verheißen hat und wenn er es bereitgelegt hat, ja, und Heilung, haben wir ja gesehen, hat Gott bereitgelegt, dadurch, dass Jesus am Kreuz, wie er für unsere Sünden gestorben ist, auch unsere Krankheiten getragen hat und es bereitgelegt hat. Und deswegen hat es Jesus gesagt, das ist die Geschichte mit dem Feigenbaum, der verdorrt war, da hat er ihnen das erklärt. Und Matthäus 21, Vers 21 und 22 sagt das Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet, im Glauben begehrt oder verlangt eigentlich, werdet ihr empfangen. Also er sagt hier, alles, was wir im Gebet glaubend verlangen, erbitten, werden wir empfangen. Und der Glaube gründet sich immer auf eine Verheißung Gottes, auf etwas, was Gott bereits bereitgestellt hat. Und er empfängt immer, manchmal zeitverzögert. Und das Interessante ist, Jesus hat sie gelehrt bei diesem Beispiel mit dem Feigenbaum. Er hat am Morgen zum Feigenbaum gesprochen, er ist am Abend vorbeigelaufen, der Feigenbaum stand noch in voller Frucht. Und erst am nächsten Tag hat das, was er im Glauben ausgesprochen hat, ist sichtbar geworden. Der Feigenbaum ist von der Wurzel an verdorrt, aber es war nicht sofort sichtbar. Wenn du im Glauben bittest, ist es oft nicht sofort sichtbar, aber du hast sofort empfangen und es wird sichtbar werden in deinem Leben. Und wir werden uns das nächste Mal anschauen, eben diesen Punkt, wie entsteht Glaube. Ich möchte euch noch zum Schluss, wenn ihr noch die 5 Minuten habt, ein paar Gedanken und Verheißungen zum Thema über den Schutz geben, gerade wegen der aktuellen Situation. Und zwar Psalm 91, den haben wir ja am Anfang gelesen. Ich will ein paar Verse nochmal lesen. Da steht Vers 1, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und dann heißt es, ich brauche mich nicht zu fürchten vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet, nicht vor dem Coronavirus, der gerade herumgeht. Ja, auch wenn es Tausende erwischt an meiner Seite und 10.000 an meiner Rechten, mich erreicht es nicht. Und dann Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, das den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Wie begegnet mir kein Unglück, denn du hast gesagt, das ist genau dieser Ausdruck, wenn ich mich mit der Verheißung Gottes beschäftige, wenn ich das ihm ausspreche zu mir selbst und auch ihm gegenüber, du bist meine Zuflucht, du bist mein Schutz, du birgst mich, du bewahrst mich, du beschützt mich auch vor der Seuche, die herumsteht und es wird mich nicht erreichen, das sozusagen setzt in unserem Herzen Glauben frei und dieser Glaube verbindet sich mit der Kraft Gottes und wir erleben das. Da möchte ich euch ermutigen, zum Beispiel in Psalm 91 einfach jeden Tag in dieser Zeit auch zu nehmen und ihn laut zu lesen. Einfach, dass selber unser Herz gestärkt wird, unser Glaube stark wird. Weil Jesus, das sehen wir auch noch an zwei anderen Stellen, die ich euch kurz zeigen will, in Jesus und in seinem Erlösungshandeln ist auch Schutz für uns enthalten vor den Seuchen dieser Welt. Es ist nicht nur so, dass wir Heilung verheißen haben, wenn wir krank bekommen, sondern dass wir auch Schutz haben vor den Seuchen dieser Welt. Ich meine, keine Verdammnis, wenn jetzt jemand krank wird. Wir können immer zu Jesus gehen und Heilung empfangen. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt unvorsichtig werden und Schutzmaßnahmen außer Acht lassen. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt sozusagen, wenn das die Regierung vorschreibt, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen anhalten, wir das nicht machen, sondern wir machen das einfach auch aus Liebe, aus Erbarmen und auch um die zu schützen, die schwächer sind und auch um die zu schützen, die einfach im Glauben noch nicht so feststehen. Ja? Die Starken sind verpflichtet, für die Schwachen einzutreten. Aber da ist Schutz auch im Erlösungshandel. Wir sehen das beim Passahlamm. Das finde ich auch sehr faszinierend. Als die 10. Plage war, wo eine Seuche herumging, die die Erstgeborenen getötet hat. Ja? Ein Engel, der die Erstgeborenen getötet hat, sozusagen. Und man muss sagen, das war auch etwas ja, vom Hintergrund. Das war etwas, was das Volk durch sein eigenes Handeln auf sich gebracht hat, weil das Volk in Ägypten, nicht nur der Pharao, sondern alle Haushalte waren verpflichtet und haben mitgemacht, die Söhne, die neugeborenen männlichen Kinder der Israeliten zu töten. Und das war sozusagen, auf diese Art und Weise haben sie sich selbst für diesen Fluch und für diese Zerstörung geöffnet. Aber Gott hat die Seinen beschützt. In 2. Mose 12 steht das, Vers 7, also er sagte, sie sollen ein Lamm schlachten dann und sie sollen von dem Blut nehmen an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle anstreichen in den Häusern, in denen sie essen. Und dann Vers 13, aber das Blut, sagt dann Gott, wenn die Seuche kommt, aber das Blut soll für euch zum Zeichen an euren Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Dasselbe nochmal in Vers 22. Ja, nehmt ein Büschel Isop, taucht es in das Blut des Beckens und streicht etwas von dem Blut an die Oberschwelle, an die beiden Türpfosten. Und ihr aber von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür des Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen und die Ägypter zu schlagen. Und sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und er wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Es war nicht Gott selber, der herumging und die Erstgeborenen erschlagen hat, sondern es war der Verderber, es war ein dämonischer Geist, es war sozusagen das, wofür sie sich selber geöffnet hatten, weil sie vorher die Kinder der Israeliten zerstört haben. Und da ist ein Verderber herumgezogen, das Blut hat sie geschützt und es ist ein Symbol für das Blut Jesu, das uns schützt. Das Blut Jesu ist ein Schutz für uns, auch vor den Seuchen, die um uns herum sich ausbreiten. Und wie machen wir das, dass wir das Blut Jesu an unsere Türpfosten streichen, sozusagen, indem wir es einfach im Glauben aussprechen. Ich bin geschützt durch das Blut Jesu, diese Seuche kann mich nicht berühren. Und ich möchte noch einen letzten Vers euch vorlesen, einfach, dass ihr ein paar Verse habt, wo wir drüber nachdenken können, wo wir drüber nachsinnen können, wo wir auch wirklich unseren Glauben dadurch aufbauen und stärken können. Jesaja 43, die ersten zwei Verse, die sind sehr bekannt. Aber auch da sehen wir das wieder, wie in der Erlösung Schutz ist. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Gott hat uns erlöst, er hat uns gerufen, wir gehören ihm. Und dann steht's, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Schutz vor Naturkatastrophen, Schutz vor Angriffen, Schutz, ja, egal wie hoch die Flut steigt, uns erreicht es nicht. Egal wie heiß das Feuer brennt, es wird uns nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich. Er hat sozusagen Jesus als Lösegeld für uns gegeben. Es fängt an mit der Erlösung. Es hört auf damit, er hat ein Lösegeld für uns gegeben, hat Jesus für uns gegeben und in der Mitte davon steht, wir sind geschützt vor dem, was um uns herum geht. Also der Schutz Gottes für uns vor den Unbillen dieser Welt ist sozusagen auch im Erlösungshandeln, in dem, was Jesus für uns erlitten hat, um uns zu erlösen, enthalten. Wir dürfen also wirklich das wissen und wir dürfen unser Herz darin festmachen, dass wir wissen, Gott schützt uns. Als Jesus am Kreuz für uns starb, war darin auch etwas enthalten, was uns schützt vor den Gefahren und den Seuchen dieser Welt. Und wir dürfen darüber nachsinnen, wir dürfen dieses Wort nehmen, Gott dafür danken, wir dürfen es aussprechen über unser Leben. Danke, Herr, für dein Blut, das uns schützt. Danke, Herr, dass das Wasser mich nicht erreicht. Danke, Herr, dass du mich umgibst mit deinem Schutz, dass dein Engel sich um mich herum lagert.
Er bewahrt mein Herz. Friede, der jeden Verstand übersteigt. Er bewahrt mein Herz. Der Friede, der jeden Verstand übersteigt. Übersteigt.